Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstudio.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 26. Oktober 2021, gleich dem 4. Auban 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des neuen Moralskandals in der katholischen Kirche. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. IAEA berichtet über Fortschritte beim iranischen Nuklearprogramm. Vize-Außenminister Irans reist zu Gesprächen nach Brüssel. Visa-Aufhebung für Flugreisen von Iranern in den Irak. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. IAEA berichtet über Fortschritte beim iranischen Nuklearprogramm. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat am Montag in einem Bericht auf neue Fortschritte im iranischen Atomprogramm hingewiesen. Einem Reuters-Bericht zufolge hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA in einem neuen Bericht mitgeteilt, dass Iran bis zu 20% angereichertes Uran in eine der fortschrittlichsten Zentrifugen injiziert hat, abgesehen von den Zentrifugen, die in Natanz bis zu 60% anreichern. Die IAEA berichtete letzte Woche, Iran habe mitgeteilt, dass man vorübergehend damit begonnen habe, bis zu 20% angereichertes Uran in eine einzelne Maschine und Kaskaden ohne jegliche Sammlung von Material zu injizieren. Die Internationale Atomenergiebehörde fügte hinzu, dass sie die Injektion von Uran in eine IR-6-Zentrifuge im Iran überprüft habe. Deren Produkt sei nicht gesammelt worden. Ein Jahr nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen JCPOA und der Verzögerung der europäischen Vertragsparteien bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Abkommen, hat Iran unter Aufsicht der IAEA Schritte zur Reduzierung seiner Verpflichtungen aus diesem Abkommen eingeleitet. Am 5. Januar 2020 gab Iran den 5. und letzten Schritt der Reduzierungen bekannt. Am 23. Februar 2021 hat Iran zur Umsetzung von Artikel 6 des Gesetzes strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Nation die Aufsicht und die freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls ausgesetzt. Die Islamische Republik Iran hat stets erklärt, dass im Falle einer Aufhebung der Sanktionen und bei Erfüllung der Verpflichtungen des JCPOA durch die anderen Vertragsparteien ihre Ausgleichsmaßnahmen rückgängig gemacht werden. Vize-Außenminister Irans reist zu Gesprächen nach Brüssel. Der stellvertretende iranische Außenminister wird am Mittwoch zu Gesprächen nach Brüssel reisen. Am Montag schrieb der stellvertretende iranische Außenminister Ali Boredikani auf seinem Twitter-Account: Am Mittwoch werde ich Enrique Mora, den stellvertretenden Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, in Brüssel treffen, um unsere Gespräche über ergebnisorientierte Verhandlungen fortzusetzen. Boredikani fügte hinzu: Die Islamische Republik Iran ist entschlossen, vollständig und effektiv zu verhandeln, damit die repressiven und illegalen Sanktionen aufgehoben, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Iran normalisiert und glaubwürdige Garantien für den Stopp der Nichteinhaltung der Verpflichtungen der anderen Vertragspartner gegeben werden. Er fügte hinzu, die Frage ist, ob die anderen Parteien wirklich bereit sind, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich der Aufforderung an ein Nichtmitglied, welches das Abkommen verletzt hat, die Politik und das zerstörerische Tun der Vergangenheit aufzugeben. Die Fortsetzung der gescheiterten Politik des maximalen Drucks kann sicherlich nicht nur die Hindernisse für die Verhandlungen zur Aufhebung der illegalen und repressiven Sanktionen nicht beseitigen, sie wird auch die große Komplexität der Verhandlungen erhöhen, so der iranische Vizeaußenminister weiter. Visa-Aufhebung für Flugreisen von Iranern in den Irak. Der iranische Botschafter in Bagdad teilte mit, iranische Landsleute können ohne Visum per Flugzeug in den Irak einreisen. Iraj Masjedi, der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Bagdad, twitterte am Montag, während ich zum Geburtstag des geehrten Propheten Friede sei mit ihm gratuliere, möchte ich meine lieben Landsleute informieren, dass sie von nun an ohne Visum und mit einem gültigen Reisepass sowie unter Beachtung der Corona-Gesundheitsprotokolle mit dem Flugzeug in den Irak reisen können. Im Gespräch mit Irna sagte Masjedi am Montag, derzeit gibt es 90 Flüge pro Woche in den Irak. Eine Erhöhung der Anzahl der Flüge muss jedoch durch die Zustimmung bei einem gemeinsamen Treffen mit der irakischen Seite erreicht werden. Der iranische Botschafter in Bagdad fügte hinzu, dass der Aufenthalt im Irak für iranische Reisende einen Monat betragen, aber verlängert werden könne. Während des jüngsten Besuchs des irakischen Ministerpräsidenten Mustafa al-Kasemi in Teheran wurde vereinbart, dass für iranische Staatsangehörige die Visapflicht für die Einreise in den Irak aufgehoben wird und die Vorkehrungen für diese Maßnahme getroffen werden. Zweites Treffen der Nachbarn Afghanistans findet in Teheran statt. In Teheran findet am Mittwoch das zweite Treffen der Außenminister der Nachbarländer Afghanistans plus Russland statt. Said Khatibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, sagte am Dienstag bei einer Pressekonferenz, Präsident Ebrahim Raisi wird das Treffen morgen, Mittwoch, eröffnen und eine Rede halten. Khatibzadeh fügte hinzu, das Treffen der Außenminister der Nachbarländer Afghanistans wird morgen unter Teilnahme von 6 Außenministern der Nachbarländer Afghanistans plus Russland stattfinden und ergänzte, dass die Außenminister von Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Pakistan anwesend sein werden und die Außenminister von China und Russland online dabei sind. Laut dem Sprecher des iranischen Außenministeriums werde man einige Stunden nach diesem Treffen inhaltlich weiter diskutieren und versuchen, einen Konsens der Nachbarländer zu erzielen. Khatibzadeh fügte hinzu, morgen wird auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine Botschaft an dieses Treffen übermitteln. Die Botschaft des UN-Generalsekretärs für das Treffen in Teheran bedeutet, dass die Islamische Republik Iran das Zentrum der aktiven Diplomatie in der Region sein wird, um zu helfen, Frieden und Stabilität in der Region zu schaffen. Khatibzadeh erklärte, wir beherbergen derzeit rund 4 Millionen afghanische Bürger in Iran. Am 8. September 2021 veranstaltete Pakistan eine virtuelle Konferenz, bei der die Außenminister der 6 Nachbarländer Afghanistans, China, Iran, Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan zusammenkamen, um eine Strategie für Afghanistan zu diskutieren. In der Abschlusserklärung der Konferenz wurde betont, dass die Nachbarn eine engere Zusammenarbeit vereinbart hätten, um eine drohende humanitäre Katastrophe in Afghanistan zu verhindern. Taliban begrüßen Wiedereröffnung der EU-Vertretung in Kabul. Die Taliban haben die Entscheidung der EU für die Rückkehr ihrer diplomatischen Delegation nach Afghanistan und die Wiedereröffnung des EU-Büros in Kabul begrüßt. Ahmadullah Wasir, der stellvertretende Sprecher der Taliban, bezeichnete die EU-Entscheidung am Montag als positiv und einen guten Schritt zugunsten Afghanistans und der EU. Der stellvertretende Taliban-Sprecher sagte weiter, wir werden alle Büros und ihr Personal schützen. EU-Sprecherin Nabila Masrali sagte, die Europäische Union beabsichtige ihre politische Vertretung in Kabul in etwa einem Monat eingeschränkt wieder zu eröffnen. Der Schritt bedeute aber nicht, dass man die derzeitige Regierung offiziell anerkenne. Um den Menschen in Afghanistan zu helfen, müssen wir mit dem Taliban interagieren, sagte Masrali. Die Financial Times berichtete ebenfalls, dass die Europäische Union plane, ihre diplomatische Vertretung in den kommenden Monaten nach Kabul zurückzuschicken, um die Beziehungen zu den Taliban zu intensivieren. Dem Bericht zufolge wurde im vergangenen Monat eine Delegation der EU nach Afghanistan entsandt, um die Möglichkeit einer Rückkehr der diplomatischen Mission nach Afghanistan zu prüfen. EU verurteilt israelische Baupläne für über 1.300 neue Wohnungen. Die Europäische Union hat den jüngsten Plan des israelischen Regimes für den Bau von über 1300 neuen Siedlerwohnungen im besetzten Westjordanland verurteilt und das Regime von Tel Aviv aufgefordert, seine Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten einzustellen. Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal und stellen ein großes Hindernis für die Zwei-Staaten-Lösung dar, sagte ein EU-Sprecher, der nicht genannt wurde. Am Montag in einer Erklärung berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die EU habe immer wieder deutlich gemacht, dass sie keine Änderungen an den Grenzen von 1967 anerkennen werde, auch nicht in Bezug auf Al-Quds, Jerusalem, außer denen, die von beiden Seiten vereinbart wurden, hieß es in dieser Erklärung. Der EU-Sprecher forderte das israelische Regime ferner auf, die einen Tag zuvor angekündigten Ausschreibungen für den Bau von mehr als 1300 Wohnungen im Westjordanland sowie eine weitere Ausschreibung für den Bau von weiteren 83 Wohnungen in der Siedlung Givat Hamatos im Osten von Al-Quds, Jerusalem, nicht fortzusetzen. Am Sonntag gab das sogenannte Ministerium für Wohnungsbau des israelischen Regimes in einer Erklärung bekannt, dass Ausschreibungen für 1355 Wohnungen im Westjordanland veröffentlicht wurden. Die neuen illegalen israelischen Siedlerwohnungen sollen in 7 Siedlungsgebieten und Außenposten gebaut werden. Diese Entscheidung wurde sofort von Palästinensern, Friedensaktivisten sowie dem benachbarten Jordanien verurteilt, die den geplanten Schritt als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichneten. Russland bestellt deutschen Militärattaché ein. Das russische Verteidigungsministerium hat am Montag den deutschen Militärattaché einbestellt. Dem Attaché ist nach Angaben des Ministeriums eine Protestnote wegen der Äußerungen der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zur nuklearen Abschreckung von Russland übergeben worden. Die Äußerungen von Kramp-Karrenbauer würden eine Zunahme der Spannungen in Europa provozieren und nicht zu einer Normalisierung der Lage beitragen, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Dies zeigt die Zunahme der Spannungen zwischen Russland und der NATO, nachdem sich die Verteidigungsminister des Militärbündnisses am Donnerstag letzter Woche auf einen neuen Plan für die Verteidigung gegen jeden möglichen russischen Angriff geeinigt haben. Am 21. Oktober hatte sich Kramp-Karrenbauer in einem Interview mit dem Deutschlandfunk zur Abschreckungsdoktrin der NATO gegenüber Moskau geäußert. Auf die Frage, ob regionale Abschreckungsszenarien mit Nuklearwaffen zum Schutze der baltischen und der Schwarzmeerregion für das Militärbündnis ein gangbarer Weg seien, sagte Kramp-Karrenbauer, die NATO sollte Russland ihre Bereitschaft zeigen, notfalls auch militärische Mittel einzusetzen. Russland hatte seinerseits mehrmals betont, keine Angriffspläne gegen jegliche Länder zu haben. Gleichzeitig warf der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu der NATO am Samstag vor, Truppen in der Nähe der russischen Grenzen zu sammeln und nicht bereit zu sein, mit Russland nach gleichen Regeln über Sicherheit zu diskutieren. Die Beziehungen zwischen Russland und der NATO sind angespannt. Die NATO hat in der vergangenen Woche 8 Mitglieder der russischen Mission aus ihrem Hauptquartier in Brüssel angewiesen, den russischen Diplomaten Spionage und bösartige Aktivitäten vorgeworfen und ihnen die Akkreditierung entzogen. Als Reaktion darauf kündigte Russland dann die Schließung des Büros der NATO in Moskau an. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte, dass die Mission der Nordatlantik-Pakt-Organisation in Moskau ab dem 1. November 2021 ausgesetzt werde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 2 Grad, Mashhad 10 Grad, Isfahan 13 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alina Fari mit dem Titel Kaviro Borun, das heißt Die Wüste und der Regen.
کاشکی باز بارون بباره خبر تازه بیاره خاک تشنه بیقراره منم اون کلیر تنها که غریب این دیاره که هزار تا قصه داره دونه دونه آرزوها تو دلم ریشه دوونده برای گلای پرپر چه ترانه ها که خونده همراه من باش دلخواه من باش دوست دارم تو رو ببینم حرفی بزن چیزی بگو بی تو من بی تو من تنها تری خبر از معجزه اومدنه اگه بارون بزنه قصه عاشق شدن شبهای دوری سیاهه تنهایی تنها پناهه چشمای عاشق براهه همراه من باش دلخواه من باش دوست دارم خبر تازه بیاره خاک تشنه بیقراره منم اون کبیر تنها که غریب این دیاره که هزار تا قصه داره دونه دونه آرزوها تو دلم ریشه دوونده برای گلای پرپر چه ترانه ها که خونده
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere liebe Hörerfreunde. Wir sind heute mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir das letzte Mal über eine anziehende Natursehenswürdigkeit mit vielen Wasserquellen, einem strömenden Fluss und schönen Wäldern gesprochen, nämlich von einer Gegend namens Rijab, die 120 Kilometer nordwestlich der Stadt Kermanschah liegt und 15 Gemeinden besitzt. Und da das Dorf eine historisch-kulturelle Vergangenheit und sehr viele natürliche Attraktionen aufweist, zählt es zu einer der Tourismuszentren Irans. Wir haben auch erwähnt, dass es unter den Dorfbewohnern ähnliche Sitten und Gebräuche gibt wie in allen anderen Städten Irans, die sich jedoch manchmal bei deren Ausführung unterscheiden. Besondere Anlässe wie etwa religiöse Feiertage, das Begleiten von Hajj-Pilgern, Hochzeits- und Trauerfeiern sowie einheimische Zeremonien gehören zu den kulturellen Attraktionen Rijabs. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir über die üblichen Sitten und Gebräuche dieses Gebietes sprechen. Bleiben Sie also dran. Durch die gebirgige Lage von Rijab kommt es zu einer ständigen Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Wegen der sandsteilen Abhänge der grünen Täler in Gegenden mit kaltem Klima und der Pflanzenbedeckung in den höheren Regionen sowie unterschiedlichen Jahreszeiten wohnen die Bewohner dieser Ortschaft wie Nomaden. Ihr Nomadenleben spielt sich so ab, dass sie im Winter in ihrem Dorf bleiben und Viehzucht betreiben und im Sommer in ihre Sommerquartiere übersiedeln. In Gegenden also wie Sarde, Sayed Mohammad, Piran, Yaran, Qale Qal'e und Abu Jane gelegen in den grünen Bergen und Tälern von Dalahu. Das Leben der Nomaden in den schwarzen und nebeneinander gereihten Zelten in der grünen, unberührten Natur sorgt für einen noch schöneren Anblick. Liebe Hörerfreunde, die islamischen Festtage Eid al-Fitr, der letzte Tag des Fastenmonats Ramadan, und Qurban, das Opferfest, werden in dieser Region ähnlich wie in all anderen Gebieten begangen, allerdings mit dem Unterschied, dass an jenen bestimmten Tagen die Dorfbewohner ein Schaf oder ein Kuh schlachten und das Fleisch unter den armen Leuten von Rijab verteilen. Zum Fetr-Fest oder einen Tag zuvor spendet das Familienoberhaupt die Fetr-Abgabe, die Muslime zum Ende des Fastenmonats Ramadan zu bezahlen haben, an bedürftige Bewohner im Ort. Am Abend vor dem Fest ertönt aus den Lautsprechern des Dorfmoschee Koranrezitationen und am darauf folgenden Morgen früh vor Sonnenaufgang gehen die Einwohner der Ortschaft in die Moschee und zelebrieren das besondere Gebet dieses Festtages. Danach, wenn die Sonne aufgegangen ist, versammeln sich die Dorfbewohner in einer langen Reihe und gratulieren sich gegenseitig zu dem feierlichen Ereignis. Sie vergessen ihre Zwistigkeiten mit anderen Personen und schließen Frieden miteinander. Danach besuchen sie gemeinsam Familien, die im vergangenen Jahr einen Todesfall zu beklagen hatten, und beten für die Verstorbenen. Daraufhin geht jede Familie zu sich nach Hause, um zu frühstücken, denn nach dem Mahl finden die Besuche von Verwandten und Nachbarn statt. Diese Zeremonie wird in fast allen Dörfern von Rijab auf die gleiche Weise vollzogen.
Ebenso wird auch die Geburt von Prophet Mohammed im arabischen Monat Rabiul Awwal von den Bewohnern der Region Rijab äußerst groß und prächtig begangen. An diesen Tagen wird gesungen und die Gäste werden in Häusern und Moscheen mit Essen bedient und Tage und Nächte lang feiern die Leute dieser Gegend dieses große und freudige Ereignis. Die meisten Bewohner opfern Schafe und andere Tiere und verteilen das Fleisch unter den Armen. Dieser Brauch wird allerdings bei den Sadat, den Nachkommen des Propheten Mohammed, auf eine andere Weise gefeiert. Die Sadat laden alle Bewohner zu sich ein. Es findet ein bestimmtes Programm statt und es wird gesungen und Daf gespielt, wobei es sich bei Daf um eine Rahmentrommel handelt. Danach gibt es Mittag oder Abendessen. Die Bewohner von Rijab haben auch beim Empfang der Hajj-Pilger ihr bestimmtes und eigenes Ritual. Jedes Jahr reisen Bewohner der Ortschaft nach Mekka in Saudi-Arabien, um dort die große oder kleine Pilgerfahrt zu vollziehen, wobei sie vor der Fahrt noch von den Dorfbewohnern begleitet werden. Bei der Rückkehr von der Wallfahrt werden sie dann mit Daf-Klängen und bestimmten Parolen empfangen. Die Bewohner stellen sich dabei in einer Reihe an den Straßenseiten auf und einer singt mit guter Stimme eine Strophe vor, wobei ihm am Ende jeder Strophe die Menschenmenge antwortet. Nach seiner Ankunft und für die Dauer bis zu einem Monat wird der Haji, wie sich der Mekka-Pilger nun nennt, von den Nachbarn und Bewohnern gruppenweise besucht und man gratuliert ihm zu seiner Pilgerfahrt. Liebe Hörerfreunde, wie wir vorhin schon erwähnt haben, besitzt die Region Rijab 15 Dörfer, die allesamt gemeinsam klimatisch und kulturell Besonderheiten aufweisen. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf Sarde vorstellen, das sich in einigen Punkten von den anderen Ortschaften dieser Gegend unterscheidet. Sarde ist die einzige Gemeinde in diesem Gebiet, in dem noch immer auf Altpersisch-Sassanidisch gesprochen wird und wo noch viele antike Bauten zu sehen sind. Aber für viele Menschen ist der Name Sarde nicht wegen seiner historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten bekannt, sondern er erinnert uns an den Angriff mit Seewaffen durch den ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein im Januar 1988, während des auferlegten Krieges gegen den Iran. Bei dem C-Angriff auf das Dorf starben 30% seiner Bewohner, etwa 275 Leute, gleich am ersten Tag. Die Überlebenden, junge und alte Personen, haben ein gemeinsames Leid. Sie haben alle einen ihrer liebsten Angehörigen verloren und trauern mit ihren Wunden, an Atemkrankheiten und Krebs leidend, um ihre Toten. Dieses Leid erzählt uns von den schlechten Zeiten des Dorfes. Das Dorf Sarde liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Kerengarb, an der Grenze von Irak und dem Irak. Im Norden erhebt sich der hohe Berg Kamar und im Westen liegt der tiefe Abgrund, von dem aus die Weide Sahab zu sehen ist. Östlich sieht man den Berg Dollau. Die Dorfbewohner sind meistens Gärtner, Landwirte und Viehzüchter. Bis 1975 lebten die Einwohner noch in der Ortschaft, die sich heute Sarde nennt. Danach baute eine Gruppe von Archäologen in einer Gegend namens Ban Gumbat Wohnhäuser, in die die junge Generation übersiedelte. So wurde das Dorf Sarde in zwei Teile aufgegliedert, Sarde und Ban Gumbat. Die meisten Menschen leben aber in Ban Gumbat. Historisch betrachtet ist Sarde ein sehr alter Ort, der auf die Zeit der Parther und Sassaniden zurückgeht. Die Burg Yazdegerd und die historischen Bauten sind Zeichen dafür. Strategisch gesehen wird durch den Berg Shah Neshin im Nordwesten des Dorfes ein wichtiger Überblick über die Ortschaften Sarepol Sahab, Qasr Shirin und Grenze zwischen Iran und dem Irak geschaffen. Das Trinkwasser kommt von einem anderen Berg namens Dalahu, und zwar aus der Ghuslan-Quelle, die im gleichnamigen Ort liegt. Der Wald rund um die Gemeinde ist mit Eichen und Wildpistazien bedeckt. In den Gärten wachsen Oliven, Granatäpfel, Feigen und Walnussbäume. Auch Weinstöcke gedeihen dort prächtig. Die Pilgerorte Baba Yadegar, Dawud Seyyed Darwish und andere Sehenswürdigkeiten wie die Ghuslan-Quelle liegen in der Nähe des Dorfes. Nun jedoch, liebe Hörerfreunde, sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Majid Akhshabi mit dem Titel Afsus, auf Deutsch Das Bedauern.
افسوس بر آن عمر گرامی که هدر شد، آن معبد رویایی من زیر و زبر شد. دردا که تو مرد سفر عشق نبودی، افسوس دل غافل من بی خبر شد. افسوس 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 افسوس. روزی که دل عاشق من تازه نفس بود، در چشم من از هر دو جهان عشق تو بس بود. حسرت به کف آورد و به خورشید نظر داشت، بیچاره عقابی که گرفتار قفس بود. افسوس 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 افسوس. سلام ای چلچراغ قطره هایش که نامیدی، سلام ای هم که جای تنگ این دل را پسندیدی. یا تا پر بگیرد از دل من جغد این کابوس،
و در کتاب خاطرات من بخوان افسوس. سلام ای چلچراغ قطره هایش که نامیدی، سلام ای غم که جان تنگ این دل را پسندی. یا تا پر بگیرد از دل من جغد این کابوس، بیا و در کتاب خاطرات من بخوان افسوس. افسوس 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 افسوس. افسوس بر آن عمر گرامی که هدر شد، آن معبد رویایی من زیر و زبر شد. دردا که تو مرد سفر عشق نبودی، افسوس دل غافل من بی خبر شد. افسوس 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 افسوس.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des neuen Moralskandals in der katholischen Kirche. Weiterhin guten Empfang. Anlass zu diesem Beitrag gab die jüngste Aufdeckung von weiteren zahlreichen Fällen des Kindesmissbrauches in der katholischen Kirche, diesmal in Frankreich. In den letzten Jahren hat die katholische Kirche bereits aufgrund von Missbrauchsskandalen erheblich an Ansehen eingebüßt. Daran konnten auch die Schritte, mit denen Papst Franziskus auf diese Enthüllungen reagierte, nichts ändern. Vor kurzem sorgte die Aufdeckung eines fürchterlichen Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche Frankreichs erneut für Schlagzeilen. Ein unabhängiger Ermittlungsausschuss in Frankreich gab in einem Bericht bekannt, dass seit 1950 bis 2020 über 216.000 Minderjährige von katholischen Priestern in diesem Land vergewaltigt wurden. Der Leiter dieses Komitees, Marc Sauve, sagte der Presse gegenüber, die Opfer seien 8 bis 13 Jahre alt gewesen. Er fügte hinzu, seit 1950 seien in der katholischen Kirche Frankreichs ungefähr 3.000 Personen beschäftigt gewesen, die sich an Kindern vergangen haben, wobei 2/3 von ihnen Priester gewesen waren. Er sagte weiter zu diesen erschreckenden Tatsachen: Wenn wir die Zahlen 216.000 und 3.000 in ein Verhältnis zueinander setzen, wird deutlich, dass auf jede 70 Opfer ein Übeltäter kommt. Der Leiter des Untersuchungskomitees gab bekannt, die Gesamtzahl der Opfer belaufe sich auf 330.000, wenn man weitere Fälle des sexuellen Missbrauches, auch durch Personen, die indirekt für die katholische Kirche gearbeitet haben, wie zum Beispiel Lehrer an katholischen Kirchen, hinzuhält. Sauve gab in einem Online-Bericht das Untersuchungsergebnis bekannt und sagte, die Vergewaltigungen erfolgten systematisch. Die Kirche hat in diesen Jahren nicht nur in dieser Angelegenheit Versäumnisse begangen, sondern Hartherzigkeit gezeigt. Sie hat es vorgezogen, sich selber zu schützen, anstatt die Opfer. Die Kirche hat keine Maßnahmen zur Verhinderung des sexuellen Missbrauchs ergriffen, sondern die Augen geschlossen und es versäumt, diese Verstöße bekannt zu geben. Und sie hat manchmal wissentlich die Kinder mit den Übeltätern zusammengebracht. Veronique Marcron, die Vorsitzende der Konferenz der Ordensleute Frankreichs, COREF, sagte, der Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission über den Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche zeige eine unerträgliche Tragödie. Sie bezeichnete den sexuellen Missbrauch, der sich in der katholischen Kirche abgespielt hat, als beschämend im wahrsten Sinne des Wortes. François Devon, der Gründer der Organisation La Parole Libérée zur Unterstützung der Opfer, sagte in seiner Stellungnahme zu der Vergewaltigung seitens Priester an diese gerichtet, »Ihr seid eine Schande für die Menschen. In dieser Hölle gab es zahlreiche abscheuliche Verbrechen. Aber am schlimmsten war der Vertrauensmissbrauch und Verrat an den Kindern.« Papst Franziskus hat nach der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse sein Bedauern über diese beschämende Wahrheit und seinen Schmerz über das Leid der Opfer zum Ausdruck gebracht. Er erklärte seine Scham darüber, dass die Kirche bislang unfähig gewesen sei, die Opfer des Missbrauchs in der katholischen Kirche in den Mittelpunkt ihrer Sorgen zu stellen. Fast in allen Ländern, wo es die katholische Kirche gibt, sind auch Moralskandale vorgekommen und wurden Fälle des Missbrauches von Kindern in den letzten Jahrzehnten aufgedeckt. Von den USA bis zu den meisten europäischen Ländern gab es Nachrichten über die Vergewaltigung und den Missbrauch von Kindern durch katholische Geistliche. In Irland und Holland wurden in diesem Zusammenhang Kommissionen gebildet. Vor ungefähr 10 Jahren veröffentlichte die Untersuchungskommission in Holland einen Bericht über die Vergewaltigung von Kindern in der katholischen Kirche und brachte das große Ausmaß moralischer Dekadenz unter Vertretern und Mitarbeitern der katholischen Kirche, insbesondere unter Priestern, ans Tageslicht. Gemäß diesem Bericht waren im Zeitraum 1945 bis 1981 10 bis 20.000 holländische Kinder in Einrichtungen der katholischen Kirche missbraucht worden. Und bis 2010 stieg die Zahl der Minderjährigen, die Opfer dieses Missbrauches wurden, auf mehrere 10.000 an. Einer der Gründe dafür, dass Papst Benedikt der 16. zurücktrat, war die Veröffentlichung dieses weitgehenden moralischen Verfalls in der katholischen Kirche. Auf jeder Auslandsreise begleitete Papst Benedikt der 16. das Thema des moralischen Verfalls von Geistlichen. Er hat sich auf seinen Reisen in der Regel mit einigen Opfern von Sexualgewalt seitens Priester getroffen und ihnen seinen Trost ausgesprochen. Außerdem hat der Vatikan durch Zahlung von Wiedergutmachung an die Opfer versucht, die Proteste und Kritik am Vatikan zu stoppen oder zu reduzieren. Papst Benedikt der 16. hat nach Aufdeckung des Kindesmissbrauchs durch Priester in der Republik Irland sich zur Rettung des Ansehens der katholischen Kirche persönlich eingeschaltet. 2 Tage nach Gesprächen mit irischen Priestern bezeichnete er diesen Kindesmissbrauch als abscheuliches Verbrechen und forderte, dass die irischen Bischöfe alles tun müssen, um der Kirche ihr moralisches Ansehen zurückzugeben. Der irische Bischof Joseph Duffy erklärte ihm jedoch, dass dieser Schandfleck nicht mehr zu beseitigen sei. Der Moralskandal katholischer Priester hat viele Anhänger des Christentums schockiert. Denn diese abstoßenden Vergehen wurden von Personen begangen, die die Menschen zur Moral und Religiosität einladen sollen. Hans Langendörfer, der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, sagte in einem Interview mit der Zeitschrift Spiegel, dass die Maßnahmen des Papstes kaum die Kritik am Vatikan reduzieren konnte. Nacheinander wurden weitere Skandale im Zusammenhang mit den Priestern der katholischen Kirche aufgedeckt, die dem Ansehen dieser Kirche bei ihren Anhängern sehr geschadet haben. Ein Priester ist der geistliche Vater für die Anhänger des Christentums und die Kirche gilt als deren Zufluchtsort. Aber nun gilt sie als eine Gefahr für Kinder. Zweifelsohne soll das nicht bedeuten, dass es keine Priester mit reinem Charakter in der Kirche gibt. Aber der Schaden, den moralisch verdorbene Geistliche dem Ansehen der Kirche zugefügt haben, lässt sich nicht so einfach wieder gut machen. Während im Mittelalter Geistesstarre und Gewaltsamkeit der Kirche zu einer Flucht vor der Religion und zur Entstehung des Humanismus und Laizismus geführt haben, so hat heute die moralische Verdorbenheit von Priestern verursacht, dass sich viele Katholiken von der Kirche abgewandt haben. Hunderttausende Anhänger der katholischen Kirche sind nach den Enthüllungen über den Moralskandal von Priestern ausgetreten. Diese Enthüllungen zwangen auch Papst Benedikt XVI. Zum Rücktritt. Der Schatten der Moralskandale lastet nun auch auf seinem Nachfolger Papst Franziskus. Auch er versucht durch Entschuldigung und durch Verurteilung der verdorbenen Priester das Ansehen der katholischen Kirche wieder zu verbessern. Aber sobald die Bevölkerung die Verstöße gegen die Moral unter den katholischen Priestern zu vergessen beginnt, taucht dieses Thema erneut in Form von enthüllten, neuen Fällen in den Nachrichten auf. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.